Vis-à-vis.
Herr Segert, schön, dass Sie da sind. Ich habe was mitgebracht und das würde ich ganz gerne, dass wir uns das mal anhören. Vielleicht erkennen Sie das sogar. Was ist das für ein Gepiepse, Herr Segert?
Ich hätte jetzt gesagt, das ist keine Connection-Verbindung vom Telefon, beziehungsweise ein Besetzzeichen.
Das ist jedenfalls, wenn unsere Archivnummer richtig ist, Sputnik 1, also der erste Satellit, den ja damals die Sowjetunion zum Schrecken des Westens in die Umlaufbahn gesetzt hat. Wobei er ja nicht piepst, ne? Sondern so ein Satellit sendet Signale, die man dann hörbar macht. Ne? So muss man das verstehen.
Hört sich trotzdem wie ein Telefon an, ist aber auch, glaube ich, eine gute Analogie.
So, und ich habe das nicht umsonst mitgebracht, denn das ist das Jahr 1957. Seitdem gibt es Satelliten, die funktionieren, die Signale senden. Also eine echte Uralttechnik. Übrigens wie auch die künstliche Intelligenz, die in Grundzügen auch in den 50er Jahren entwickelt wurde. Ne? Also sie beschäftigen sich mit Dingen, die eigentlich schon richtig viele Jahrzehnte auf dem Buckel haben.
Das ist richtig. Satelliten gibt es jetzt schon eine Weile, ist also nicht etwas, was es seit gestern gibt, aber die Art und Weise, wie man Satelliten baut, die verändert sich doch jetzt dramatisch.
Okay, und wir, weil Sie ja hier in Berlin ein Unternehmen gegründet haben, was diesen Markt bedient, können gleich darüber reden, wer das eigentlich alles kauft. Aber nochmal die Zahlen. Also vor 10 Jahren, habe ich gefunden, gab es etwa 1000 Satelliten. Jetzt sind schon 12.000 aktive unterwegs, plus noch ein paar tausend vielleicht, die nicht mehr im Dienst sind. Es heißt bis 2040 Zehntausende. Also da geht's richtig zur Sache. Und die sind aber nicht mehr so schwer wie damals Sputnik. Das waren fast 84 Kilogramm.
Die sind tatsächlich heute eher schwerer als Sputnik, würde ich sagen.
Okay, also doch nicht. Ich dachte jetzt gerade ans Handy, das ja auch immer kleiner und immer leichter wurde. Doch nicht so ein Leichtgewicht.
Man muss schon weiterhin Gewicht so klein, sondern eher so kühlschrankgroß, ja. Also im Durchschnitt, wenn Sie sich angucken, die SpaceX-Satelliten, sie sind alle mehrere hundert Kilogramm schwer und die machen 75% aller Satelliten weltweit aus. Also man hat angefangen mit sehr kleinen Satelliten, so wie Sputnik. Das hat damit zu tun gehabt, dass die Raketen einfach nicht mehr ins All schaffen konnten. Die waren nicht so leistungsfähig genug. Und dann wurden die Satelliten immer größer und größer und größer. Und irgendwann ist man dann bei den Satelliten der Raumfahrtagenturen angekommen. Ich glaube, Envisat mit seinen 8 Tonnen Schulbusgröße war so das Größte. Und dann gab es einen Gegentrend, wo die Satelliten wieder kleiner geworden sind, immer kleiner, mal kleiner, mal kleiner. Und dann hat man festgestellt, als Gegenbewegung, ja, zu klein ist auch nicht gut. Und jetzt pendelt es sich jetzt gerade so als Optimum bei, sagen wir mal, 200 bis 500 Kilogramm als Sweet Spot ein.
Okay, so, und um das in Serie zu fertigen, muss man einige Dinge anders machen als bisher. Das war bisher so eine Maßanfertigung.
Das ist genau. Bisher ist Satelliten auf zwei Arten produziert worden. Einmal das von Ihnen angesprochene Maßanzug. Da hat man natürlich eine große Flexibilität. Man kann alle Farben, Formen, die man sich so vorstellen kann, machen. Man produziert es aber in extrem kleinen Stückzahlen. Und dann gibt es auf der anderen Seite Satelliten, die in extrem hoher Stückzahl produziert werden, wie zum Beispiel SpaceX, aber das ist immer nur eine Art, tausende Male produziert. Und irgendwo dazwischen, da befindet sich jetzt das neue schöne Optimum. Das heißt, man muss also hinreichend große Flexibilität und hinreichend große Stückzahlen erzeugen. Und das ist der Sweet Spot zwischen diesen beiden Extremen.
Und diesen Sweet Spot, den haben Sie jetzt mit einer Firma hier in Berlin angepackt. Was muss man können? Das kann nicht jeder oder am Ende doch jeder so einen Satellit bauen?
Also die Grundfunktionen eines Satelliten sind durchaus einfach, aber man muss sehr viel Erfahrung haben, die es hier am Standort Berlin seit vielen, vielen Jahrzehnten gibt. Also in Berlin wurden ja die ersten Satellitenbau begonnen in Mitte der 80er Jahre. Der erste Satellit ist im All seit 1991. Pioniere sind hier in Berlin entstanden. Und insofern, wenn man aus Berlin ist, dann ist die Chance auf jeden Fall deutlich größer, als wenn man das aus einer anderen Stadt ist.
Und wenn man sich umhört, dann sind sehr viele Absolventen von der Technischen Universität. Das ist sozusagen...
Das ist ein weiteres Geheimnis. Die TU Berlin ist deutschlandweit, aber auch europaweit die Universität, die die meisten Satelliten gebaut hat. Und das sind jetzt, glaube ich, über 30 Satelliten, die schon im Weltraum sind. Das sind mehr Satelliten, nach meiner Zählung, als alle anderen deutschen Universitäten zusammen bisher gestartet haben. Und natürlich mit diesem Fundus, mit diesem Know-how, daraus gründet es sich halt eben gut aus.
Satelliten können ja verschiedene Dinge. Sie können bei der Navigation helfen, das kennen wir alle von GPS. Sie können schöne Bilder machen, immer genauere. Darüber freuen sich auch Militärs. Und sie können bei der Kommunikation helfen. Das spüren zum Beispiel die ukrainischen Truppen, wenn Starlink abgeschaltet wird. Ist doch alles schon da. Wozu brauchen wir jetzt so viele tausend weitere Satelliten da oben? Wer fragt das nach?
Also im Prinzip ist es so, dass wir im Moment eine Infrastruktur haben, insbesondere die europäische, die aus sehr wenigen, sehr leistungsfähigen Flaggschiffen besteht. Jetzt ist die gesamte Gesellschaft von diesen Dienstleistungen abhängig, ob das jetzt ein Copernicus ist oder ein geostationärer Satellit. Das wissen natürlich aber auch unsere Systemgegner, ob sie jetzt nun in Peking oder Moskau sitzen, dass das ein gutes Ziel ist zum Angreifen. Und natürlich ist es einfacher, ein großes System aus dem Himmel zu schaffen, als ein System, das resilient aus vielen, vielen Hunderten oder vielen Tausenden Satelliten besteht, wo man im Idealfall nicht 10 Jahre braucht, um einen zu ersetzen, sondern vielleicht eine Woche. Und insofern wird dieser Umschwung gerade auch sehr stark getrieben von einer notwendigen Resilienz, die man im System braucht, die es vorher halt einfach nicht so hatte.
So, und dann gibt es 35 Milliarden Euro für die Satellitentechnik vom Verteidigungsministerium. Ist bei Ihnen schon was angekommen?
Ich glaube, die meisten Firmen, insbesondere die kleinen Firmen, sind noch nicht in der Situation, dass bei ihnen etwas von diesen 35 Milliarden angekommen ist. Man hat in der Presse entnommen, dass einige wenige große Firmen bereits in der Direktvergabe Aufträge erhalten haben. Ansonsten ist meine Beobachtung aber, dass der Rest eher noch darauf wartet, wie die Bundesregierung da vorgehen wird.
Und wer sind jetzt aktuell Ihre Kunden, wenn es jetzt nicht direkt das Verteidigungsministerium ist?
Also bei uns hat sich das tatsächlich auch schon verändert. Also wir haben bis vor kurzem haben wir eigentlich nur im Export gelebt. Ja, das heißt, wir haben Satelliten in alle Welt verkauft und wir sehen jetzt aber eine Rückbesinnung auf den europäischen, auf den deutschen Markt. Wir haben also kommerzielle Kunden, die größere Satelliten, also 350 Kilogramm Klasse, von uns eingekauft haben, die wiederum für andere Kunden kommerziell Daten bereitstellen. Und wir haben jetzt zum ersten Mal auch institutionelle Kunden aus Europa, das heißt Raumfahrtagenturen, die gesagt haben, hey, das wäre doch cool, lass uns mal einen Satelliten bei BST kaufen.
Und diese weltweite Nachfrage nochmal genauer, was sind das für Anbieter?
Das sind typischerweise bisher Erdbeobachtungssysteme. Kommunikationssysteme werden nachgefragt, aber bisher noch nicht so stark eingekauft. Insofern sehr viel Erdbeobachtung, ob das jetzt optisch oder Radar oder andere Verfahren sind. Und der zweite Bereich, der sehr, sehr stark ist, auch im zivilen Bereich sehr stark durch die Nachhaltigkeit getrieben, ist In-Orbit-Wartung und Servicing. Das heißt sozusagen das Wiederbetanken von Satelliten, das Reparieren von Satelliten, die beschädigt sind, ist bei allen Raumfahrtagenturen in Deutschland, in Europa, überall weltweit ein wichtiger Punkt. Und auch da kommen wir zum Zuge in mehreren Studien und aber auch mit Satelliten.
Gute Bilder, ich sprach es schon an, brauchen auch die Militärs in aller Welt. Wie viel ist da schon Verteidigung bei Ihnen im Hintergrund?
Also wir haben weiterhin keine direkten Aufträge vom Militär. Natürlich ist Raumfahrt immer Dual Use und unsere Kunden, das dienen vielleicht dann an ihre Kunden, die dann vielleicht Militär sind, Bilder verkaufen würden. Das ist nicht auszuschließen, aber da haben wir erstens keine Einblicke drin und sind auch nicht direkt dran beteiligt. Also bisher ist es tatsächlich rein zivil. Wir gehen aber auch davon aus, dass sich das in näherer Zeit sehr stark ändern wird.
Ist das nicht auch wünschenswert? Bisher ist es ja so, dass richtig gute Bilder aus Amerika kommen, dass man da wieder eine Abhängigkeit hat.
Also tatsächlich ist es so, dass im zivilen Bereich die amerikanischen Fähigkeiten und die europäischen Fähigkeiten etwa gleichwertig sind. Was bedauerlich ist, dass es keins davon bisher gibt aus Deutschland. Das ist keine Frage der Technik. Wir können das gut, aber wir haben es bisher einfach noch nicht umgesetzt. Da sind jetzt aber verschiedene Firmen in den Startlöchern. Da konnte man auch in den Medien in den letzten Wochen verfolgen, dass da sich sozusagen auch deutsche Firmen positionieren.
Manch einer kennt die Nachtschleife im Kinderkanal. Ne? Bernd das Brot ist gerne im Weltall und kriegt dann ständig Satellitenmüll auf den Kopf. Wie voll ist es denn schon und wird es noch da oben?
Also die Vorstellung, die wir haben als Menschen, wenn wir diese Bilder angucken, ist eine Misskonzeption. Ja? Also Sie müssen das sich so vorstellen, dass da immer noch ein riesen Abstand ist. Natürlich bewegen sich die Satelliten extrem schnell. Und ich bin jetzt kein Experte auf dem Gebiet, aber wenn man den Experten zuhört, dann sagen die eigentlich, auch große Mengen von Satelliten können bei einem Space Traffic Management kontrolliert werden, vorausgesetzt, man deorbitet sie am Ende der Lebensdauer. Das heißt, am Ende der Lebensdauer müssen die da halt weg, also entweder wieder runter auf die Erde oder in einem Friedhofsorbit, idealerweise recycelt, aber da sind wir noch nicht. Und was nicht geht, ist, die da oben hinzuschieben, die auseinanderbrechen zu lassen, bis man dann eine große Schrotwolke hat, die dann den Orbit leer räumt, das sogenannte Kessler-Syndrom. Das heißt sozusagen, nichts machen ist keine Option, aber es heißt auch nicht, Kopf in den Sand stecken und jetzt keine Raumfahrt mehr.
Sie sagten gerade, die sind sehr schnell. Wie schnell brauchst du einen Satellit, um einmal rum um die Erde zu kommen?
Also typischerweise etwa 100 Minuten, je nachdem wie der Orbit ist, etwas tiefer, dann bis zu 90 Minuten. Etwas höher, wie zum Beispiel im geostationären Orbit dann einen Tag oder der Mond hat eben 28 Tage. Aber so im niedrigen Erdorbit 500, 600 Kilometer, etwa 100 Minuten.
Das ist ganz schön schnell. Gibt es Verkehrsregeln?
Sei nicht da, wo die anderen sind, ist, glaube ich, im Moment die Verkehrsregel. Das heißt, verschiedene Staaten beobachten, was da oben rumfliegt. Und dann kriegt man im Zweifelsfall einen Anruf und sagt, hey, in 3 Tagen, in 2 Tagen besteht eine Wahrscheinlichkeit von 0,5%, 1%, dass du auf 6 Kilometer nah rankommst an einen anderen Satellit. Was man natürlich jetzt sieht, ist, dass man früher vielleicht so, naja, vielleicht 2, 3 Manöver gemacht hat. Aber wenn man jetzt zum Beispiel in einem Orbit von Starlink rumfliegen würde, dann kann es durchaus sein, dass man in einer Woche 50 Ausweichmanöver fliegen muss, was natürlich dann den Treibstoff kostet und die Lebenszeit des Satelliten verkürzt.
Kommen wir mal zum Abschluss auf die Erde zurück. Angenommen, ich hätte eine schöne kleine Zweitvilla am Starnberger See und würde meiner Frau gerne so einen Satelliten schenken wollen, der regelmäßig zeigt, ob die Gärtner da auch richtig den Rasen geschnitten haben, schöne Bilder schickt. Wie viel müsste ich investieren?
Also erstmal würde ich natürlich versuchen, Ihnen abzuraten davon, weil für das Herunterschicken von Bildern sind Sie deutlich besser beraten, zum Beispiel bei Berliner Firmen wie der Firma Live.io vorbeizugehen und die zu fragen, ob sie die Bilder Ihnen regelmäßig runterschicken. Das kostet deutlich weniger als einen Satelliten kaufen. Das kommt sehr stark darauf an, wie hochauflösend Sie die Geranien oder die Blumen von Ihrer Frau haben wollen. Wenn Sie die mit wenigen Metern aufgenommen haben wollen, das wären dann sehr große Geranien, dann sind Sie mit einigen Millionen Euro inklusive Start dabei. Wenn Sie die im Bereich von wenigen Zentimetern haben wollen, also am State of the Art, fast schon militärisch, dann ist durchaus in der Lage, dass Sie da Satelliten haben, die hunderte Millionen kosten. Die würden dann aber auch nicht mehr von uns gebaut werden.
Okay, das ist teuer, aber die Preise sinken insgesamt.
Die Preise sinken. Es ist eher so, dass man im einstelligen Millionen-Euro-Bereich tatsächlich sich einpegelt. Für einige Ausnahmen wie die SpaceX-Sachen sind sie noch ein bisschen niedriger. Ein großer Unterschied zu früher, wo man durchaus immer mal 100 Millionen oder auch mehr für einen Satelliten ausgegeben hat.
Herzlichen Dank für das interessante Gespräch.
Ich habe mich gefreut. Vielen Dank.
RBB 24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.